Hallo und ich freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Episode von Lerne Social Media. Ich habe heute einen echten Weltmeister bei mir, den ich auch schon ein paar Mal für Vella coachen durfte, und zwar Matthias Scharf. Matthias ist seit 25 Jahren im Friseurgeschäft tätig und wir werden darüber sprechen, wie er die sozialen Medien nutzt, wann er damit angefangen hat und warum, wie so eine Friseurweltmeisterschaft überhaupt abläuft und warum er persönlich von Influencer-Marketing eher absieht. Vielen Dank, Matthias, dass du hier bist. Start mir doch direkt mit der ersten Frage. Warum ist es gefühlt so, dass Friseure immer gut drauf sind?
Ich glaube, es ist wirklich die Kundschaft, die zu uns kommt und wir erstellen was, wir planen was im Kopf, wir erstellen es mit den eigenen Händen und das Resultat macht ja die Menschen glücklich. Mhm. Und wenn du was machst, was Menschen glücklich macht, dann kommt es ja wieder zurück. Und so viel Feedback am Tag bekommt, glaube ich, kein anderer Mensch. Also wenn du, ich habe teilweise 16 Kunden am Tag und wenn du 16 Mal am Tag hörst, du bist der Geilste oder der Beste, warum soll man da unglücklich sein?
Ja. Also das ist wirklich, zurückfahren auf deine Frage, der Grund, also wenn ich mir jetzt ein Thema nehmen würde und sagen würde, ich nehme nur eine Industrie. Mhm. Ja, klar, mit Beauty haben wir sehr viel gemacht durch die Kunden, die wir bisher hatten. Ja, und Beauty ist ein schönes Thema, weil Leute wollen gut aussehen, Leute wollen schön sein und deswegen passt es irgendwo. Aber mit Friseuren, auch natürlich durch Vella, habe ich echt schon mit vielen zusammengearbeitet und muss sagen, es war immer angenehm. Wir haben 2-3 Workshops gemacht oder so. Ich war in der Schweiz mal für Vella dafür. Und ich muss sagen, in der Schweiz war es sogar so weit, das war jetzt bei uns in Deutschland nicht so, da kamen am Schluss alle Friseure und haben sich wirklich persönlich bedankt. Mhm. Die ging vor und hatte jeder die Hand geschüttelt. Und ich kam mir schon fast ein bisschen unangenehm vor. Das ist wirklich
fast asiatisch.
Fast schon eine asiatische Art und Weise. Mhm. Ja, also das muss ich sagen. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Ich meine, du machst jetzt auch Social Media nicht erst seit gestern. Wann hast du angefangen?
Also Facebook, ich glaube, vor 10 Jahren oder so.
Vor 10 Jahren?
Ja, und dann jetzt Instagram vor 2 Jahren.
Okay, und warum? Warum Facebook vor 10 Jahren? Durch Freunde, Familie hast du wahrscheinlich noch keinen wirtschaftlichen Input.
Genau, also ich bin eher so ein... Ja, ich dachte also so, ja, dass man bekannt wird. Ich habe schon Sachen gemacht, auch für Vella. Große ja, Shows und das wollte ich halt teilen mit meinen Kunden. Ja. So ging es an. Und ja, im vernetzt zu sein mit der Welt, mhm. Das war auch schon...
Und dann, warum von Facebook zu Instagram?
Weil es mehr mit Bildsprache spricht und ich bin nicht so der Schreiber, der so lange Texte schreibt. Das war für mich schon eher sinnvoller, schöne Bilder zu machen und dann eben über die Haarfrisur zu schreiben, so kurze Statements.
Also du verbindest es. Mal zurückkommen zu der Friseurbranche, ja, in der du ja drin bist. Seit wann übrigens? Wann hast du damit angefangen?
1995.
1995.
25 Jahre bin ich jetzt Friseur.
25 Jahre. Wie hat sich das verändert im Hinblick auf Social Media? Also wie hängt das zusammen?
Das Interessante war, wir mussten früher, um neue Informationen zu bekommen, weltweit verreisen. Also ich bin nach London gefahren, habe bei der Alternative Hair Show meine ersten Inspirationen bekommen. Wir mussten sogar den Fliegersteigen wegfliegen. Das waren die ersten Sachen. Modemagazine aus Italien mit eingeschmuggelt, Collezioni. Naja, hallo, 25 Jahre war das so. Da war das überhaupt noch gar nicht möglich, Informationen zu bekommen. Ja. Wir hatten damals ein Modemagazin, das mussten wir verstecken, damit die vor der Presseveröffentlichung keiner die Bilder sieht. Jetzt wird bei den gleichen Magazinen die Fotos sofort in den Internet gestellt, damit jeder weiß, was da passiert. Also hat sich schon echt für mich schon enorm verändert. Oder was ich auch gemacht habe, ich habe früher die Feierbilder angeschaut bei den Internetseiten von den Clubs, wie die Menschen auf der ganzen Welt rumlaufen. Weil ich wollte ja Inspiration als Friseur. Und diese Bilder waren authentisch. Du hast gesehen, wie schaut in den Club jetzt die Lisa Müller aus.
Ja.
Und so habe ich meine Inspirationen geholt. Und jetzt mache ich das halt durch Social Media, dass ich halt einfach schaue, einen guten Club oder irgendwie eine Veranstaltung einfach mal googeln und dann schauen, wie hat sich das Ganze gewandelt. Ich finde, durch die ganzen Social-Media-Sachen ist das eher alles langweiliger geworden. Mhm. Und die Mädels schauen alle gleich aus. Also das, auch die Jungs, das erschreckt mich eigentlich von Mal zu Mal immer mehr, dass es so weltweit eigentlich keine Individualität mehr gibt.
Sondern dass es alles, das kommt?
Ja, weil jeder halt mithalten will und kopiert den anderen. Copy and paste. Also das ist ja das Gleiche. Also
aber hast du nicht das Gefühl, dass genau der Gegenstrom das wäre, was dir dein Wachstum oder deine Einzigartigkeit sichern würde, wenn du das eben nicht so machen würdest?
Ja, absolut.
Also das Individuelle.
Aber das rauszubekommen, ne? Also das ist ja bei mir auch so.
Ich find, also Ego ist halt auch so ein bisschen Hindernis in der Sache.
Und man sieht dann irgendjemanden, der irgendwie ein schönes silbernes Haar postet und sieht, oh, der hat 1000 Likes. Und dann versuchst du natürlich auch ein silbernes Haar und jetzt bekommst du nur 100 Likes.
Wir lassen uns von Likes triggern.
Ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Problem, dass man sich dann ein bisschen lösen sollte davon und auch mehr mit Spaß an die Sache gehen. Aber das ist echt schwer.
Und würdest du sagen, dass es aber wirklich auch ein Einnahmefeld ist? Also das Gefühl, dass Kunden entweder öfters zu dir kommen oder deswegen zu dir kommen und kriegst du Feedback von Kunden auf da? Bist du in Kontakt mit denen auf Instagram?
Ja, das hat mir sehr geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wenn man den ganzen Tag im Salon arbeitet, hast du ja mindestens 8 bis 9 Stunden ständig Kundenkontakt. Mhm. Das bedeutet, du gibst ja ständig Feedback oder Informationen weiter. Mhm. Und wenn du dann abends dann daheim sitzt und dann nochmal Fragen beantworten musst oder darfst, dann ist es natürlich anstrengend. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, wie magst du das, wenn du abends noch eine Anfrage bekommst? Und dann hast du gesagt, ja, entweder halt, du magst es ja deswegen, dass du Anfragen bekommst, dass du mit den Kunden in Kontakt kommst. Wenn nicht, musst du aufhören. Und das ist manchmal so ein Satz, der dich zum Umdenken bewegt. Und jetzt macht es mir auch Spaß zu schreiben. Ich bin auch dann teilweise auch ehrlich und schreibe, du, heute kann ich die Frage nicht mehr beantworten. Ich schreibe später zurück. Bei mir sind es mehr Friseuranliegen, also Friseure, die fragen, wie es mit der Ausbildung funktioniert, wie irgendeine Farbtechnik funktioniert. Und die sind meistens komplexer, wie Fragen, wann kriege ich den nächsten Termin oder so.
Ja.
Und da braucht man auch Zeit, weil es ist ja dokumentiert. Und wenn du natürlich was Falsches, möchte man natürlich auch nicht in die Öffentlichkeit reinstellen. Und deswegen nehme ich mir dann schon auch die Zeit, aber habe mir bewusst Zeiten eingeteilt, wo ich das dann beantworte.
Also du bist da schon sehr strukturiert, würdest du sagen. Du sagst, okay, pass auf, nach der Arbeit, beispielsweise 6 bis 7, kümmere ich mich um Social.
Genau.
Ja.
Und dann früh morgens. Dann.
Ja.
Und so meine Zeiten.
Und planst du deinen Content vor oder ist es mehr so spontan, was so während des Tages passiert?
Also ist alles eigentlich vorgearbeitet und ich poste es dann nur noch zur richtigen Zeit. Mhm. Aber wie jetzt, wo ich in München bin, habe ich natürlich ein Bild bevorzugt, wo ich jetzt in München auch bin. Mhm.
Wenn du mal deine Branche so als Ganzes betrachtest, ja, was ist so, ich meine, wir haben jetzt schon den einen oder anderen Workshop zusammen gemacht, aber jetzt der Durchschnittsfriseur, der sich jetzt so gerade damit abfindet. Also zum einen, glaubst du, dass die Branche die Wichtigkeit von Social Media, die hat jetzt was gebracht, sieht? Oder glaubst du, dass viele noch sagen, boah, nee, da halte ich mich zurück?
Also ich glaube, viele halten sich leider noch zurück. Mhm. Eben auch, glaube aus dem Grund, weil sie selber nicht wissen, wer sie sind und wen sie ansprechen. Und ich glaube, Friseure brauchen Vorreiter, die das vorleben. Mhm. Und dann adaptieren sie das Ganze. Ich glaube, das wird jetzt mal zu mal also mehr werden. Mhm. Also ich glaube, wenn Wella jetzt da ja beginnt, wie jetzt mit dem Color Club oder mit den Passionistas, dass es die anderen natürlich nachziehen und die Anfragen sind schon enorm, die ich jetzt auch bekomme. Wie magst du das?
Ja.
Wie frisierst du Haare, damit sie gut für Instagram aussehen?
Ja.
Und die nehmen es wahr, glaube ich. Weil die Kunden bringen es ja mit in den Laden. Also die bringen ja Bilder mit in den Laden und die Ausrede funktioniert halt nicht mehr. Da ist ein Filter drüber gesetzt, weil das ist eben nicht mehr der Fall, dass die Friseure schon auch sehr viel ehrliche Sachen machen.
Gibt es irgendwas Konkretes tatsächlich, wo du dir denkst, was ist der nächste Schritt?
Ja, also ich möchte schon ausbauen mein ganzes, mein Internetauftritt. Und ich glaube, ich brauche ein Ziel, damit ich weiß, okay, daraufhin kann ich aufbauen. Momentan ist es nur so, ich mache das jeden Tag, aber ich habe kein Großes und Ganzes. Wie viel gibt man von der Person Matthias Scharfpreis oder wie viel nicht? Und also das sind auch so Sachen, was kann man posten oder was nicht? Mhm. Das ist auch so was Interessantes, was ich, weil natürlich ist es, wie gesagt, wenn ich ein Bild von mir reinstelle, bekomme ich mehr Likes. Aber ich möchte halt kein Profil, wo nur Bilder von mir grinsenbackend dann abgebildet sind. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht.
Das ist immer übertrieben dargestellt, die Katzenvideos. Ja. Die funktionieren irgendwo, ja, aber es hat halt null mit deinem Business
genau.
zu tun. Ja, und ich finde, das ist für viele Personal Brands jetzt, mhm. ja, bei Unternehmen ist mal was anderes, ganz schwierig, so eine Fine Line zu finden. Ja, zwischen, werde ich jetzt zu intim und wird es irgendwie mhm. unangenehm auch für mich und möchte ich das jetzt eigentlich gar mhm. nicht mehr? Und gleichzeitig werde ich jetzt schicke ich hier zu weit weg von mir und es ist komplett unpersönlich mhm. und es ist total austauschbar. Ja. Da gibt es auch aus meiner Sicht jetzt nicht die perfekte Antwort. Das muss man sich einfach selber mal fragen und wahrscheinlich auch mal klassifizieren und überlegen, okay, Urlaub, ja, nein. Ja, zu Hause, ja, nein. Mhm. Kinder, ja, nein. Mhm. Ja, man muss sich, glaube ich, mal selber so fragen, dass man sich so absteckt, was so Themen sind, die man teilen würde. Partner, ja, nein. Ja. Mhm. Im Büro, ja, nein. Mhm. Ja. In meinem eigenen Raum, mein eigener Schreibtisch, ja, nein. Also ich würde es mhm. tatsächlich mal wirklich so runterbrechen und so sagen, mhm. wo fühlt sich das gut an, dass du selber mal so ein bisschen das klassifiziert hast. Allgemein ist es natürlich so, je intimer, je persönlicher, desto mehr zieht es mhm. für Leute. Leute Klar. wollen immer den Menschen dahinter kennenlernen. Den interessiert eigentlich die Arbeit eher peripher. Mhm. Ja. Bei mir ist es auch sehr abgesteckt. Zum Beispiel Sport ist für mich ein Bereich, das nehme ich mit. Mhm. Ja, Büro sowieso. Mhm. Zu Hause sehr selten und sehr ausgewählt mhm. werden. Ja. Ja, und überleg mir was. Das ist Beispiel, weil ich mir gedacht habe, Alex war jetzt nicht so gut. Ich hatte Corona direkt März mhm. und unterrichte auch in der Makromedia hier um die Ecke, an der Hochschule. Und da war es dann so, dass der Dekan, der dafür erfahren hat, gesagt hat, du Alex, wenn du dieses Semester nicht möchtest, weil du bist jetzt die nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich nicht da, ist schwierig wieder aufzuholen das Ganze, können wir es einem anderen Dozenten geben. Ja, und ich so, du, gar kein Problem, machen wir, ja, finde ich super. So, mir ging es wirklich schlecht. Ja, und dann nach 4, 5 Tagen habe ich das erste Mal so eine Story gemacht. Bei mir auf der Terrasse zu Hause, habe gesagt, hey, ich hoffe, euch geht's gut und so, haltet durch, wir brauchen eine Krise, ja, fertig. Zwei Tage später schickt mir ein Freund eine WhatsApp-Nachricht, eine Studentin von ihm, ich hatte ein Semester, also eine Vorlesung in dem Semester hatte ich gehalten, schickt mir eine Nachricht und sagt so, guck mal hier, es war so ein WhatsApp-Verlauf aus der Gruppe raus, weil seine Praktikantin bei mir Studentin ist. Mhm. Und dann war dann so, ja, was ist mit dem Dozenten? Vielleicht ist der ja irgendwie krank, schwer. Und dann hat ein anderer mhm. reingeschrieben, nee, der sitzt da zu Hause mal auf seiner Terrasse und so, geht's super. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wie krass, ja, du zeigst eine einzige Story und Leute bilden sich ein komplettes mhm. Bild von dir, ja, und fällen Urteile. Wäre ich jetzt beispielsweise angestellt irgendwo mhm. und der würde mich sehen dahingehend, könnte das Bild bekommen, ja, nee, der ist ja gar nicht krank.
Ja, ja.
Ja, diese Momentaufnahme muss man sich manchmal überlegen. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, schon wichtig, sich ein bisschen eine Strategie mhm. zu haben. Gerade wenn man jemand ist, wo andere halt auch, also viele Follower entweder hast oder halt irgendwie ein Experte auf dem Gebiet bist, Reputation hast, die du verlieren kannst. Ja, das sind alles so Sachen, die sich aber auch in meinen Augen Studenten heutzutage denken müssen. Ja? Mhm. Wenn du dich irgendwo bewirbst und du bist auf Facebook und Instagram jeden Tag betrunken irgendwie mit deinen Fotos da drin.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, als Arbeitgeber, ich schaue drauf, wenn sich jemand bewirbt. Ich gehe auf so ein Instagram, ich gehe auf so ein Facebook und überlege mir menschlich, passt das? Ja. Okay. Und es ist ein Indiz. Und dann kriegst du eine Absage und du weißt nicht, warum du eine Absage mhm. bekommen hast. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht auch nicht.
Was ich jetzt feststelle, die jungen Influencer, mhm. die machen es ja auch aus einer Not heraus oder aus einem Trieb heraus, weil die vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind. Das ist auch, glaube ich, ein Unterschied, was ich festgestellt habe. Also Friseure, die gesattelt sind, mhm. also uns geht es gut, also sehr gut, auch nach der Krise.
Ist das so?
Aber,
also,
ja.
Um es festzuhalten, eurem Salon. Achso, okay, du bist jetzt nicht um Friseuren allgemein?
Nee, das geht jetzt nur von unserem
Salon. Von dir, okay, dein eigenes, okay. Ja.
Mhm. Dass es uns gut geht. Mhm. Und damals, ich hatte ja die Weltmeisterschaften, das war ja auch die einzige Art, dich mit anderen auseinanderzusetzen, zu zeigen, was du kannst, mhm. waren Wettbewerbe. Also man ist dann irgendwo hingefahren, hat vorfrisiert und andere haben dich praktisch geliked oder nicht geliked mit den Punkten, mhm. die du bekommen hast.
Wie läuft sowas ab? Also erkenn mir mal kurz, mhm. als jetzt Laie, so eine Friseur-Weltmeisterschaft, das ist genau. eine Farb-Weltmeisterschaft, eine Schneid-Weltmeisterschaft?
Es gibt verschiedene Kategorien.
Okay.
Und ich startete bei den Junioren mhm. und da musste ich eine Tagesfrisur machen, also eine Föhnfrisur.
Ja.
Und danach eine Hochsteckfrisur mit Haarteilen aus dieser Kurzhaarfrisur, dass man dann visuell denkt, das war eine Langhaarfrisur. Mhm. Also das war so ein bisschen die Zauberei dahinter. Okay. Du hattest Zeitlimit und dann Pro Nation, die teilgenommen hat, waren dann ein Jurymitglied vorhanden, die haben dich dann bewertet und danach war halt dann Preisverleihung. Und
da also ein bisschen wie so eine Misswahl, kann man sich das vorstellen, man fängt regional an, dann national, genau. Und dann ist es weltweit.
Genau. Mhm. Ich habe 7 Jahre lang auf die Weltmeisterschaft frisiert, also 7 Jahre lang jedes zweite Wochenende trainiert.
Wow.
Ich habe über 700 Mal die gleiche Frisur gemacht. Damit ich halt, ja, ist irre, dass du halt bekannt
bist. Auch eine geile Story, die man irgendwie mal erzählen kann.
Voll.
Also, ja.
Doch.
Es war halt, ja, nee,
also, doch. Also, du machst es gerade runter, aber es
ja,
ist ganz
aber nee, also ich meine, ich glaube, egal was, und wenn es in Hütchenspielen ist, ja, Weltmeister ist erstmal mal Weltmeister. Mhm. Also da, vor allem bei sowas, wo du dich ja wirklich hocharbeiten kannst, wo es einen Kader gibt, wo es eine Jury gibt, wo ja bestimmt auch Leute drin sitzen, die wirklich was geleistet haben, ja. Wo war dann dieses Finale?
Es war in Berlin, da 2000 in Berlin, okay, wurde ich dann Weltmeister.
Okay.
Und in Las Vegas dann Bronzemedaillengewinner im Hochstecken. Das war dann eine andere Kategorie.
Okay. Okay. Und in welcher Kategorie hast du die Weltmeisterschaft?
Also in den Tagesfrisur, Consumer, ja, und dann eben Hair by Night hat es geheißen. Das war dann praktisch die Abendfrisur, die Galafrisur.
Und bei dir war das ja auch pre-Social Media. Mhm. Ja? Wie war das 2000? Also kann man sich das dann sehr offline-lastig vorstellen, wo dann im Magazin drüber gesprochen hast, dann so ein Fernseh- oder Radio-Interview gegeben. Und wie war der Impact da so zu spüren?
Das war interessant und ich glaube auch, also es gab ganz viele Kunden natürlich dadurch gewonnen, die zum Weltmeister wollten.
Mhm.
Aber ich habe das überhaupt nicht so gesehen, weil ich eigentlich, wie kann man das erklären? Du warst zwar Weltmeister, aber du warst es trotzdem nicht in dir. Also das kann man schwer beschreiben. Ich war ja nur, das war ja spezifisch. Ich habe eine Frisur wie so ein Affe 700 Mal trainiert. Und ich weiß, was für eine Arbeit und Disziplin für die eine Frisur dahinter steckt.
Ja.
Aber der Friseurbereich hat ja ganz viel mehr Spektrum. Okay. Und da war ich eigentlich ehrlich zu mir selber und habe nicht aufgehört, an mir zu arbeiten. Und ich glaube, darum habe ich das auch nicht so als Titel um mir herumgehangen.
Ja.
Und ich habe auch ganz viele Weltmeister kennengelernt, die nichts auf dem Kasten hatten, aber das Schild Weltmeister immer noch draufsteht. Es gibt ganz viele Friseurläden, die Pokale im Fenster stehen haben, verstaubt
sind. Aber es gibt ja jedes Jahr logischerweise nur einen, richtig?
Alle 2 Jahre Kategorien. Oder alle 4 Jahre,
alle
je nachdem.
Alle 2 Jahre, okay.
Ja, genau. Ich hatte keinen
Respekt. Und du hast es nicht mal auf deinem Instagram,
auch in meiner Home.
Auch auf deiner Homepage, das nicht.
Nee.
Schon interessant, oder? Wenn man sich überlegt, wie manche Leute aus nichts irgendetwas machen können. Und du bist tatsächlich mal Weltmeister geworden, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist. Und es steht einfach nirgends.
Mhm.
Auf der Bei uns-Seite irgendwo.
Ja, aber ich weiß auch nicht.
Nee, gar nicht. Ja, hier Podcast-Zuhörer.
Jetzt wisst ihr es.
Jetzt wisst ihr es, wie es auch umgekehrt gehen kann. Ja, also ich lese jeden Tag, ist einer der TikToks da und der Erste und der Beste. Und ich finde es ja so spannend, auch im Agenturbusiness. Ja. Wie oft ich lese, die Nummer 1 Agentur in dem Bereich, in dem Start. Sie finden so der Erste in einem gewissen Segment und sind da der Größte, der Beste, ausgezeichnet hier und da. Ich finde es auch interessant, welches Standing mittlerweile so soziale Netzwerke auch in den traditionellen Medien angenommen haben.
Mhm.
Ja. Bei dir arbeitest du mit Influencern? Ist das so ein Markt, der für dich interessant ist?
Null.
Bietest du denen irgendwas Spezielles?
Nee. Ich habe jetzt eine, aber das ist. Aber das war nur zum Test, weil ich für Vella Instagram-Seminare mache.
Mhm.
Und die war echt ganz süß. Und die war eine Kundin bei mir.
Mhm.
Oder von mir. Und auch das, ich würde nie jemand Geld dafür geben, dass er zu mir zum Haare schneiden kommt.
Mhm.
Oder auch die Promis, die ich gemacht habe, habe ich nie erwähnt.
Mhm.
Und
warum nicht? So ein Marketing, wenn so ein Prominenter zu dir kommt, weil du das Gefühl hast.
Das ist uncharmant. Das ist uncharmant.
Findest du, dass du dann ein Vertrauen verletzt, was er dir entgegengebracht hat? Oder ist es, dass es einfach mit dir selber.
Ich habe das durch die Weltmeisterschaft erlebt. Dann bist du der Weltmeister, nicht mehr der Matthias Scharoff.
Mhm.
Und wenn du dann der Friseur von bist, dann bist du nicht mehr der Matthias Scharoff. Also du bist der Friseur von.
Die sollen zu dir kommen, weil sie deine Leistung gut finden und nicht, weil du der Friseur von XY bist.
Genau.
Wenn du so junge Friseure, anstrebende Friseure anschaust, hast du das Gefühl, die leben über ihren Verhältnissen oftmals?
Definitiv ja.
Mhm.
Und die ziehen sich auch somit die falschen Kunden. Also ich habe ja auch Kontakt mit sehr vielen Friseuren, auch jetzt in München. gestern auch mit jemandem oder vorgestern getroffen, der war in so einem Influencer-Friseursalon. Der durfte den ganzen Tag die Haarfarbe machen von einer Promi-Kundin, weil die da Kundin war.
Okay.
Und jetzt sind die Kunden gekommen, die wollen genauso aussehen wie die Frau, Punkt, Punkt, Punkt.
Okay.
Und das ist nicht mehr kreativ, das ist kein Ding. Und wenn das war nichts Individuelles dann auch mehr.
Mhm.
Und er hat auch den Spaß am Beruf verloren und hat somit den Job gekündigt.
Aus.
War jetzt auf einer Kreuzfahrt, also eine Kreuzfahrt war Friseur auf einem Kreuzfahrtschiff und jetzt fängt er hier wieder was Neues an in München. Aber nicht mehr in einem Salon, der bekannt ist, sondern eben lieber einen kleinen Salon, wo er sich kreativ ausleben kann. Und das ist eben so das, was ich nie sein wollte eben.
Mhm.
Ich wollte nicht Promi-Friseur sein oder Star-Friseur oder irgendwas.
Vielen Dank nochmal an Matthias, dass er heute bei uns vorbeigekommen ist. Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast@attractivemedia.de und bis nächste Woche.